Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext für diesen Sonntag, für den 9. Sonntag nach Trinitatis.
Sind die Verse 6 bis 10 im Kapitel 54 bei Jesaja. Der Herr hat dich gerufen, als du dasaßt wie eine sitzengelassene, tief betrübte Frau. Wie könnte ich auch die Frau meiner Jugendzeit verschmähen, spricht mein Gott. Einen Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. In einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen, doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde, auch wenn die Berge weichen und Hügel beben. Soll meine Gnade nicht von dir gehen, und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Amen.
Amen. Wir nehmen Platz. Herr, nun öffne du meinen Mund, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. In Norddeutschland sind die Witze von Klein Erna sehr bekannt. Klein Erna findet auf dem Dachboden ihrer Eltern ein ganz dickes Bündel Briefe mit einer rosaroten Schleife umbunden. Nun kann sie endlich das machen, was sie schon lange wollte: Postbote spielen. Irgendwo findet sie eine Mütze, eine Tasche hat sie sowieso dort schon entdeckt. Und jetzt kommen die Briefe in die Tasche, sie hat die Mütze aufgesetzt. Und jetzt geht sie durch die Siedlung. Und in jeden Briefkasten, den sie findet, wirft sie so einen Brief hinein. Als so die Empfänger nachschauen, was für Post heute für sie eingegangen ist, entdecken sie auch Klein Ernas Briefe. Das waren nicht Klein Ernas Briefe, das waren die Briefe von Mama und Papa, als sie sich noch so geschrieben haben. Viele schöne Dinge stehen darin. Und die Leute haben sich zum Teil amüsiert, haben vielleicht sogar die Nase gerümpft darüber, was, so schreiben sich unsere Nachbarn, das hätten wir ihnen gar nicht zugetraut oder zugemutet. Ja, und auf alle Fälle, eins ist ganz klar, diese Briefe erreichen nicht das, wozu sie ursprünglich geschrieben worden sind. Warum? Weil sie an der falschen Adresse gelandet sind. Ein Brief, der an mich gerichtet ist, sagt mir etwas. Das war die Zeit, als ich dann eine junge Frau, eine junge Dame in Österreich kennenlernte. Und als ich dann in den Briefkasten schaute und dann meinen Namen sah und dann den Absender, wusste ich, das ist für mich, das geht niemand sonst was an. Irrtum völlig ausgeschlossen. Ein Liebesbrief ist das persönlichste Schriftstück mit den weitreichendsten Folgen, in der Regel sogar lebenslänglich, so wie bei uns. Ja, das ist ja der tiefste Sinn von Liebesbriefen, dass zwei, die getrennt sind, einander immer näher kommen. Du, ich hab dich lieb. Es könnte der andere auf zweierlei Art und Weise reagieren. Du kannst mich mal gern haben, dann ist die Sache vorbei. Oder ich liebe dich auch. Das heißt also, zwei, die sich lieb haben, kommen einander immer näher, um dann wirklich miteinander Gemeinschaft zu haben und gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und ihr Lieben, darum geht es in dem heutigen Predigttext. Ein wunderbarer Liebesbrief Gottes an dich und an mich. Wir haben sie gerade gehört, diese Worte. Ich will dich sammeln mit großer Barmherzigkeit. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Und meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht wanken, sagt der Herr, dein Erbarme. Gott lässt uns einen Blick in sein Herz tun. Und darin wird ganz deutlich, Lieben und Leiden sind zwei Seiten einer Medaille. Wer nicht leiden will, darf niemals lieben wollen. Wer nicht leiden will, darf niemals lieben wollen. Lieben und Leiden sind zwei Seiten einer Medaille. Nur der Liebende weiß um Liebeskummer. Und Liebeskummer ist nicht nur ein Monopol junger Leute, sondern ist genauso das Nothabende, das Notleidende älterer Generationen. Man ist schon lange verheiratet und trotzdem, das, was mit Liebe eigentlich begonnen hat, ist nicht mehr so, wie wir es gedacht haben. Schmerzliche Realität ist, dass auch Erwachsene Liebeskummer haben können. In diesem Fall aus dem Predigttext aus Jesaja 54 ist es sogar Gott. Er leidet darunter, dass sein Volk eigene Wege geht, dass es sich ihm abwendet, dass es andere Götter anlacht. Und das hat immer Folgen. Wegzugehen von dem, der mich liebt und den ich liebe, hat Folgen von ungeahntem Ausmaß. Man entfernt und entfremdet sich. Man wird gleichgültig einander gegenüber. Alles wird so selbstverständlich und die Liebe erkaltet. Jemand hat einmal gesagt, Gleichgültigkeit ist die Abstumpfung der Sünde, der Sinne. Ist die Abstumpfung der Sinne. Ist die Ermüdung des Geistes. Ist Unempfindlichkeit des Herzens. Oder Hermann Hesse hat es so formuliert, Gleichgültigkeit ist Seelenkrankheit der Reichen. Wenn wir viel haben, wird vieles gleichgültig unter Umständen. Aber so ist es Gott sei Dank nicht bei Gott. Wir sind Gott niemals gleichgültig. Er sucht seine geliebten Menschen so lange, bis er sie gefunden hat. Er sucht dich und mich, bis er sagen kann, endlich bist du daheim. Die Geschichte des verlorenen Sohnes wiederholt sich eigentlich immer wieder unter uns. Der Vater, der ihn wohl hat ziehen lassen, aber niemals hat fallen lassen, der auf ihn gewartet hatte, gewacht hatte, sicherlich auch geweint hatte, bis er dann zurückkommt. Ja, so ist Gott, so barmherzig, so liebevoll, so gnädig. Wie es im jüdischen Testament heißt, er ist der zärtlichste Erbarmer. Etwas Schöneres gibt es doch gar nicht. Der zärtlichste Erbarmer, den ich mir vorstellen kann. Über unsere Unheils- und Verlorenheitsgeschichte steht immer noch Gottes großes Aber. Wir haben es in diesem Text gelesen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade. Vers 7 und Vers 8 und auch Vers 10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. In dieser Liebesgeschichte haben wir es mit dem göttlichen Aber zu tun, das sich gegen alles Menschliche trotzen und rebellieren stellt. Hier tun wir also wirklich einen Blick in das Herz Gottes. Und in den wenigen Versen, die wir gehört haben, überströmt es einen nur so von Liebe. Fünfmal ist von Gnade und von Barmherzigkeit die Rede. Und immer wieder kommen diese beiden Begriffe nicht nur in den alttestamentlichen und neutestamentlichen Schriften vor, auch in sehr vielen Liedern, wie wir es heute Morgen noch hören werden oder schon gehört haben. Gnade. Das deutsche Wort hat zu tun mit Herabneigen, mit Herabbeugen. In Norddeutschland spricht man davon, dass die Sonne sich genaht hat. Die Sonne hat sich geneigt. Sie geht unter. Sie kommt dem Menschen ganz nahe bis zum Horizont. Im Lateinischen heißt Gnade Gratia. Und aus diesem Wort werden abgeleitet gratis, umsonst, und Grazie. Dieses ganz Graziöse, dieses ganz Liebreizende. Gnade hat also etwas zu tun mit einem Geschenk, das uns köstlich ist und kostenlos ausgeliefert wird. Und wenn wir schon dabei sind, im Griechischen kommt es von Charis. Und dieses Wort ist eigentlich die Stammmutter für Scham, für charmant. Gnade macht charmant. Ist es nicht toll? Wenn wir einander in Gnade begegnen, dann kommt der ganze Charme zum Ausdruck. Das ist etwas, was mit Freude, mit Vergnügen, mit Entzücken zu tun hat. Sehen wir uns nicht alle danach, nach dieser Art Gnade? Zusammengefasst heißt es, der lebendige Gott konnte in seinem Sohn Jesus Christus ganz nahe zu uns. Er beugt sich herab und er schenkt sich uns. Er selbst hat den Preis bezahlt, den müssen wir nicht bezahlen. Das heißt also, in Jesus Christus begegnet uns der lebendige Gott in seiner Gnade. Er kommt herunter zu mir. In der Barmherzigkeit, das ist der Gegenbegriff hier, erkennen wir förmlich eine Gegenbewegung zur Gnade. Während Gott uns in seiner Gnade hier und heute aufsucht, auch heute Morgen aufsuchen will, möchte er in seiner Barmherzigkeit uns zu sich ziehen. Er zieht uns nach oben, er drückt uns förmlich an sein Herz. Der Barmherzige zieht den Armen an sein Herz und nimmt ihm seine Armut ab und gibt ihm seinen göttlichen Reichtum. So wie Luther vom seligen Tausch gesprochen hat. Wo Christus unsere Armut auf sich nimmt, um uns mit seinem göttlichen Reichtum zu beschenken. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Was Gnade vermag. Und es sind drei wunderbare Verheißungen, die ich mit euch teilen möchte. Drei Liebeszusagen sozusagen, die Gott seinem geliebten Volk schenkt, zu dem wir alle zählen. Ich will dich zurückholen. Ich will dich zu mir ziehen. Ich will dich zärtlich festhalten. Ein 3Z-Programm sozusagen, mit drei unglaublichen Versprechungen. Ich will dich zurückholen. Das gilt für Menschen, die den Weg ohne Gott gegangen sind oder von Gott weggegangen sind. Soll es geben. Menschen, die in der Jugend viel erlebt haben mit ihm und dann kam der Zeitpunkt, wo die Karriere, der Beruf, die Familie, Freunde, was immer, das Hobby entscheidend ist. Aber Gott sagt, ich bin damit nicht zufrieden, weil du nicht damit zufrieden sein kannst. Denn du bist dafür gemacht, dass du mit mir Gemeinschaft hast. Ich will dich wieder zu mir holen, steht also hier über diesen Zeilen. Ich liebe dich noch immer. Auch wenn ich meinem Herrn davongelaufen bin, wenn ich eigene Wege gegangen bin, eigenmächtig gehandelt habe. Noch einmal, Gott ist wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der auf der Wacht ist und der darauf wartet, dass ich zurückkomme. Denn er hat dich und mich unendlich lieb. Er ist unsterblich in mich verliebt und das kann nur einer von sich sagen. Und er sagt, du, egal was ist, egal was war, meine Liebe zu dir hindert es nicht. Egal was du dir hast zu Schulden kommen lassen, er wartet darauf, dass du in seine offenen Arme hineinläufst, wie eben der verlorene Sohn in die Arme seines Vaters. Deswegen hat Jesus ja den Himmel verlassen und sich auf die Suche gemacht zu dir und zu mir. Er hat den Himmel ausverkauft. Er hat das Liebste, das Kostbarste, was er hatte, gegeben. Seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Um uns zu sagen, du bist herzlich willkommen. Du bist bedingungslos geliebt. Es hat ihn sein Leben gekostet, dass ich wieder nach Hause kommen darf. Kehre um, komm doch heim. Was für eine Einladung. Und ihr Lieben, er will dich und mich eine ganze Ewigkeit in seinen Armen halten und er will uns nicht loslassen. Ich will dich zurückholen. Das ist die erste Verheißung, das erste Versprechen. Und die zweite heißt dann, ich will dich zu mir ziehen. Ich will dich endlich wieder in Gemeinschaft mit dir erleben können. Will dir ganz nahe sein, will mit dir tief verbunden sein. Eine Herzensgemeinschaft mit dir pflegen. Er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu mir, weil er weiß, wie meine Liebesbeziehung zu ihm mein Leben erst reich machen kann. Und ihm geht es so wie den Eltern in einer angeblich wahren Geschichte, die mich sehr berührt hat. Da ist der Erzähler unterwegs im Zug, neben ihm ein junger Mann, der sichtlich Schweres auf seinem Herzen hat. Sie kommen ins Gespräch und schließlich rückt sein Gegenüber damit heraus, dass er gerade entlassen worden ist, aus dem Gefängnis, also freigelassen. Nun ist er auf der Fahrt nach Hause. Er habe seinen Eltern viel Not und Sorge bereitet und weiß nun nicht, ob sie ihn wirklich aufnehmen wollen oder ob sie ihm die Tür weisen. Er hatte ihnen jetzt den Tag der Entlassung mitgeteilt, hat sie um ein Zeichen gebeten, wie sie zu ihm stünden. Wenn sie ihm verzeihen würden, dann sollten sie doch in den Kirschbaum vor dem Haus, an dem die Bahnlinie eben vorbeiführt, ein großes weißes Tuch hängen. Ein Tuch, mit dem sie sagen, du bist willkommen, du brauchst nicht weiterzufahren. Aber wenn dieses Tuch nicht drin hängt in diesem Baum, sagt der junge Mann seinem Gegenüber, dann fahre ich weiter. Dann werde ich nie wieder hierher kommen. Dann ist die Sache für mich gegessen. Gespannte Stille in diesem Abteil. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen. Und endlich der Ausruf des Erzählers. Da ist der Baum. Warum sagt es der Erzähler? Ja, weil der andere, der entlassene Häftling, ihm sagte, du, ich kann jetzt nicht rausschauen. Das musst du jetzt für mich tun. Das ist jetzt für mich zu viel. Und dann sagt der Erzähler, du, da ist der Baum. Ja, und hängt da was dran? Nein, da hängt nicht ein Tuch dran. Der ganze Baum ist voll davon. Er hängt voller Tücher, voller weißer Tücher. Ich sehe nur noch das und sehe den Baum gar nicht mehr. Und nun hält es den jungen Mann nicht mehr auf dem Sitz. Die Tränen kann er nicht mehr zurückhalten. Und in diesem Augenblick wollte er nur noch eins, bei der nächsten Station aussteigen, so schnell wie möglich zum Vater, zur Mutter zurück. Ja, dieser Erzähler sagte nur, mir war, als hätte ich ein Wunder miterlebt. Und es war wirklich ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch zum himmlischen Vater, ins himmlische Vaterhaus zurückkehrt. Und das Schöne ist ja, dass diese Wunder immer wieder passieren, auch unter uns, wenn ein Mensch heimkehren will zum Vater im Himmel. Und dann schmückt Gott nicht nur einen kleinen Kirschbaum mit Tüchern, sondern da ist der ganze Himmel voll davon. Nicht immer, aber ich deute es so, wenn der Himmel voller weißer Wolken ist, so ein oberösterreichischer Barockhimmel, dann ist es ein Zeichen für mich, Gott hängt seine Tücher raus und sagt, du bist willkommen, was hindert dich denn noch daran? An Gottes Herz zur Ruhe kommen, Frieden finden, Heimat für den Heimatlosen. Und wenn ich diese Einladung angenommen habe, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, dann fällt auch das Dritte an seinen Platz, nämlich ich will dich zärtlich festhalten. Mögen auch Berge weichen und Hügel wanken, meine Gnade weicht nicht von dir. Meine Gnade ist wie Teer. Die klebt an dir und da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du die los wirst. Nur Gnade ist schöner als Teer. Das kann ich euch versprechen. Das ist das Einzige, was uns durchträgt, dass wir getragen und gehalten sind. Und dass wir keine Garantie dafür haben, wie es in der Zukunft weitergeht, ist ganz klar. Aber wir haben eine Garantie dafür, dass er dabei ist, dass er mitgeht. Gesundheit und körperliches und seelisches Wohlbefinden sind gar nicht selbstverständlich. Eine Beziehung hat auch keine Garantie. Sie ist immer gefährdet und angefochten. Meine Arbeitsstelle ist ebenfalls nicht total sicher. Es kann alles passieren. Da steht plötzlich einer ohne Schuld auf der Straße, einfach freigesetzt. Aber auf solche Freiheit pfeife ich gerne, oder? Oder es geht um das Zusammenleben zwischen einzelnen Völkern. Viele Dinge, die uns in den Weg kommen, aber das ist nicht das Letzte. Das Letzte, sagt Jesus, der Letzte bin ich. Egal was kommt, egal was geschieht, ich weiche nicht von dir. Ich halte dich fest, unerschütterlich. Und diese Gnade ist mehr als eine felsenfeste Angelegenheit. Darauf ist absolut Verlass. Als ich diese Predigt vorbereitete, kam so eine Meldung über meinen Bildschirm unter dem Thema Seelenfutter. Unter diesem Begriff gibt es dann jeden Tag immer so ein kleines mutmachendes Wort. Egal auch, wie viel du falsch gemacht hast, Gott macht dir das Geschenk der Gnade. Punkt. Das muss ich wiederholen. Egal auch, wie viel du falsch gemacht hast, Gott macht dir das Geschenk der Gnade. Punkt. Ist nicht ein wunderbares Wort? Hör auf zu grübeln. Hör auf, dir selbst Vorwürfe zu machen. Hör auf, dich zu verdammen. Nein, das ist nicht das Letzte. Es mag uns einiges erschüttern, das erlaubt Gott, das lässt er zu. Aber der Liederdichter Arnold Pötzsch hat es in folgende Worte gefasst. Nur was uns erschüttert, kann uns auch bewegen. Manchmal ist es nötig. Nur was uns bewegt, das kann uns auch verwandeln. Das ist der nächste Schritt. Aber was uns verwandelt, wird uns selbst zum Segen. So will es Gott. Was an ihm vorbeigeht, was von ihm die Erlaubnis bekommt, das kann uns zum Segen gereichen. In allen Erschütterungen unserer Zeit und dieser Welt bleibt seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit unerschütterlich. Gott macht dir das Geschenk der Gnade. Punkt. Er will dich zurückholen. Er will dich zu sich ziehen. Und er will dich zärtlich festhalten. Er ist der zärtlichste Erbarmer. Amen.